Der Herausgeber an den Leser. Die ausführliche Geschichte der letzten merkwürdigen Tage unseres Freundes zu liefern, sehe ich mich genötigt, seine Briefe durch Erzählung zu unterbrechen, wozu ich den Stoff aus dem Munde Lottens, Albertens, seines Bedienten und anderer Zeugen gesammelt habe. Werthers Leidenschaft hatte den Frieden zwischen Alberten und seiner Frau allmählich untergraben. Am 20. Dezember. Ich danke deiner Liebe, Wilhelm, dass du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast recht. Mir wäre besser, ich ginge. Der Vorschlag, den du zu einer Rückkehr zu euch tust, gefällt mir nicht ganz. Wenigstens möchte ich noch gern einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir's sehr lieb, dass du kommen willst, mich abzuholen. Verzieh nur noch 14 Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem Weitern. Es ist nötig, dass nichts gepflückt werde, ehe es reif ist. Und 14 Tage auf- oder abtun viel. Meiner Mutter sollst du sagen, dass sie für ihren Sohn beten soll und dass ich sie um Vergebung bitte wegen all des Verdrusses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Teuerster. Allen Segen des Himmels über dich. Leb wohl. An eben dem Tage, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er abends zu Lotten und fand sie allein. »Donnerstagabend«, sagte sie, »ist Weihnachtsabend. Da kommen die Kinder, mein Vater auch, da kriegt jedes das Seinige. Da kommen sie auch, aber nicht er.« Werther stutzte. »Ich bitte Sie«, fuhr sie fort, »es ist nun einmal so, ich bitte Sie um meiner Ruhe willen, es kann nicht so bleiben.« Er wendete seine Augen von ihr, ging in der Stube auf und ab und murmelte das, »es kann nicht so bleiben« zwischen den Zähnen. Lotte, die den schrecklichen Zustand fühlte, worinnen ihn diese Worte versetzt haben, suchte durch allerlei Fragen seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. »Nein, Lotte«, rief er aus, »ich werde sie nicht wiedersehen.« »Warum das?« versetzte sie. »Werther, Sie können, Sie müssen uns wiedersehen. Nur mäßigen Sie sich. Oh, warum mussten Sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, das Sie einmal anfassen, geboren werden? Ich bitte Sie«, fuhr sie fort, indem sie ihn bei der Hand nahm, »mäßigen Sie sich. Ihr Geist, Ihre Wissenschaft, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannigfaltige Ergötzungen dar? Seien Sie ein Mann, wenden Sie diese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpfe, das nichts tun kann, als Sie bedauern.« Er knirrte mit den Zähnen und sah sie düster an. Sie hielt seine Hand. »Nur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther«, sagte sie. »Fühlen Sie nicht, dass Sie sich betrügen, sich mit Willen zugrunde richten? Warum denn mich, Werther? Just mich, das Eigentum eines andern, just das? Ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht.« Er zog seine Hand aus der ihrigen, indem er sie mit einem starren, unwilligen Blicke ansah. »Weise«, rief er, »sehr weise. Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht?« »Politisch, sehr politisch.« »Es kann sie jeder machen«, versetzte sie drauf. »Und sollte denn in der weiten Welt kein Mädchen sein, das die Wünsche ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie danach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie finden. Denn schon lange ängstet mich für Sie und uns die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie's über sich, Eine Reise wird sie, muss sie zerstreuen. Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand all Ihrer Liebe und kehren Sie zurück und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.
Das könnte man, sagte er mit einem kalten Lachen, drucken lassen und allen Hofmeistern empfehlen.
Liebe Lotte, lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruhe. Es wird alles werden. Nur das, Werther, dass Sie nicht eher kommen als Weihnachtsabend.
Er wollte antworten, und Albert trat in die Stube. Man bot sich einen frostigen guten Abend und ging verlegen im Zimmer nebeneinander auf und nieder. Werther fing einen unbedeutenden Diskurs an, der bald aus war. Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach einigen Aufträgen fragte und als er hörte, sie seien noch nicht ausgerichtet, ihr spitze Reden gab, die Werthern durchs Herz gingen. Er wollte gehen, er konnte nicht und zauderte bis 8, da sich denn der Unmut und Unwillen aneinander immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde und er Hut und Stock nahm, da ihm denn Albert ein unbedeutend Kompliment, ob er nicht mit ihnen vorlieb nehmen wollte, mit auf den Weg gab.
Um 7:30 ging er nach Albertens Hause und fand Lotten allein, die über seinen Besuch sehr erschrocken war. Sie hatte ihrem Mann im Diskurs gesagt, dass Werther vor Weihnachtsabend nicht wiederkommen würde. Sie bot Albertens Grillen Trutz, und die Reinheit ihres Herzens gab ihr eine Festigkeit, dass sie nicht, wie sie anfangs vorhatte, ihr Mädchen in die Stube rief, sondern nachdem sie einige Menuets auf dem Klavier gespielt hatte, um sich zu erholen und die Verwirrung ihres Herzens zu stillen, sich gelassen zu Werthern aufs Kanapee setzte. »Haben Sie nichts zu lesen?« sagte sie. Er hatte nichts. »Da drinne, in meiner Schublade«, fing sie an, »liegt Ihre Übersetzung einiger Gesänge Ossians. Ich habe sie noch nicht gelesen, denn ich hoffte immer, sie von Ihnen zu hören, aber seither sind sie zu nichts mehr tauglich.« Er lächelte, holte die Lieder, ein Schauer überfiel ihn, als er sie in die Hand nahm, und die Augen stunden ihm voll Tränen, als er hineinsah. Er setzte sich nieder und las. Die ganze Gewalt der Worte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweiflung, faßte ihre Hände, druckte sie in seine Augen, wieder seine Stirn, und ihr schien eine Ahndung seines schrecklichen Vorhabens durch die Seele zu fliegen. Ihre Sinnen verwirrten sich. Sie druckte seine Hände, druckte sie wieder ihre Brust, neigte sich mit einer wehmütigen Bewegung zu ihm, und ihre glühenden Wangen berührten sich. Die Welt verging ihnen. Er schlug seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte ihre zitternde, stammelnde Lippen mit wütenden Küssen. »Werther«, rief sie mit erstickter Stimme sich abwendend, »Werther«, und drückte mit schwacher Hand seine Brust von der ihrigen. »Werther«, rief sie mit dem gefassten Tone des edelsten Gefühls. Er widerstand nicht, ließ sie aus seinen Armen und warf sich unsinnig vor sie hin. Sie riss sich auf, und in ängstlicher Verwirrung, bebend zwischen Liebe und Zorn, sagte sie, »Das ist das letzte Mal, Werther, Sie sehen mich nicht wieder.« Und mit dem vollsten Blick der Liebe auf den Elenden eilte sie ins Nebenzimmer und schloss hinter sich zu. Werther streckte ihr die Arme nach, getraute sich nicht, sie zu halten. Er lag an der Erde, den Kopf auf dem Kanapee, und in dieser Stellung blieb er über eine halbe Stunde, bis ihn ein Geräusch zu sich selbst rief. Es war das Mädchen, das den Tisch decken wollte. Er ging im Zimmer auf und ab, und da er sich wieder allein sah, ging er zur Türe des Kabinetts und rief mit leiser Stimme: »Lotte, Lotte, nur noch ein Wort, ein Lebewohl!« Sie schwieg. Er harrte und bat und harrte. Dann riss er sich weg und rief: »Leb wohl, Lotte! Auf ewig, leb wohl!« Er kam ans Stadttor. Die Wächter, die ihn schon gewohnt waren, ließen ihn stillschweigend hinaus. Es stübte zwischen Regen und Schnee, und erst gegen 11 klopfte er wieder. Sein Diener bemerkte, als Wärter nach Hause kam, daß seinem Herrn der Hut fehlte. Er getraute sich nichts zu sagen, entkleidete ihn, alles war nass. Man hat nachher den Hut auf einem Felsen, der an dem Abhange des Hügels ins Tal sieht, gefunden, und es ist unbegreiflich, wie er ihn in einer finstern, feuchten Nacht ohne zu stürzen erstiegen hat. Gegen 11 fragte Wärter seinen Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sei. Der Bediente sagte ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Drauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts: »Wollen Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl.« Die Erscheinung von Werthers Knaben versetzte Lotte in die größte Verlegenheit. Er überreichte Alberten das Zettelchen, der sich ganz kalt nach seiner Frau wendete und sagte: »Gib ihm die Pistolen.« »Ich lass ihm glückliche Reise wünschen«, sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag. Sie schwankte aufzustehen. Sie wußte nicht, wie ihr geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie sie herunter, putzte den Staub ab und zauderte, und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick, was denn das geben sollte, sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Gewehr dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können, und als der zum Hause draus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer in dem Zustand des unaussprechlichsten Leidens. Ihr Herz weissagte ihr alle Schrecknisse. Bald war sie im Begriff, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahndungen. Dann sah sie wieder keinen Ausgang des Unternehmens. Am wenigsten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Wärtern zu bereden. Der Tisch ward gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam und die Lotte nicht wegließ, machte die Unterhaltung bei Tische erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man vergaß sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu Wärtern, der sie ihm mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich ein Brot und Wein bringen, hieß den Knaben zu Tisch gehen. Nach Tische hieß er den Knaben alles vollends einpacken, zerriss viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause und ging wieder aus, vors Tor ungeachtet des Regens, in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher und kam mit einbrechender Nacht zurück und schrieb: »Wilhelm, ich habe zum letzten Male Feld und Wald und den Himmel gesehen. Leb wohl auch du. Liebe Mutter, verzeiht mir. Täuschte sie Wilhelm. Gott segne euch. Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl. Wir sehen uns wieder und freudiger.
Ich habe dir übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört, ich habe Misstrauen zwischen euch gebracht. Leb wohl, ich will's enden. Oh, dass ihr glücklich wäret durch meinen Tod. Albert, Albert, mache den Engel glücklich, und so wohne Gottes Segen über dir.
Nach Elve. Alles ist so still um mich her und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, der du diesen letzten Augenblicken diese Wärme, diese Kraft schenkest. Ich trete ans Fenster, meine Beste, und sehe noch durch die stürmenden, vorüberfliehenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels. Nein, ihr werdet nicht fallen. Der Ewige trägt euch an seinem Herzen und mich. Ich sah die Deichselsterne des Wagens, des Liebsten unter allen Gestirnen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Tore trat, stand er gegenüber. Mit welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen, oft mit aufgehobenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merkstein in meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht. Und noch, o Lotte, was erinnert mich nicht an dich? Umgibst du mich nicht, und hab ich nicht gleich einem Kinde ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du, Heilige, berührt hattest? Liebes Schattenbild, ich vermache dir's zurück, Lotte. Ich bitte dich, es zu ehren. Tausend, tausend Küsse hab ich drauf gedrückt, tausend Grüße ihm zugewinkt, wenn ich ausging oder nach Hause kam. Ich habe deinen Vater in einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhofe sind zwei Lindenbäume hinten im Ecke nach dem Felde zu. Dort wünsch ich zu ruhen. Er wird das für seinen Freund tun. Bitt ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einem armen Unglücklichen niederzulegen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Du hast sie berührt, geheiligt. Ich habe auch darum deinen Vater gebeten. Meine Seele schwebt über dem Sarge. Man soll meine Taschen nicht aussuchen. Diese blassrote Schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Male unter deinen Kindern fand. O, küsse sie tausendmal und erzähl ihnen das Schicksal ihres unglücklichen Freunds. Die Lieben, sie wimmeln um mich. Ach, wie ich mich an dich schloss, seit dem ersten Augenblicke dich nicht lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstage schenktest du mir sie, wie ich das All verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig. Ich bitte dich, sei ruhig. Sie sind geladen. Er schlägt 12. So sei's denn, Lotte. Lotte, leb wohl. Leb wohl.
Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver und hörte den Schuss fallen. Da aber alles still blieb, achtete er nicht weiter drauf. Morgens um 6 tritt der Bediente herein mit dem Lichte. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und Blut. Er ruft, er fasst ihn an. Keine Antwort, er röchelt nur noch. Er lauft nach den Ärzten, nach Alberten. Lotte hörte die Schelle ziehen,
Ein Zittern ergreift all ihre Glieder. Sie weckt ihren Mann. Sie stehen auf. Der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht. Lotte sinkt ohnmächtig vor Alberten nieder. Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde, ohne Rettung. Der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihm zum Überflusse eine Ader am Arme. Das Blut lief, er holte noch immer Atem. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtische die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgewälzt. Er lag gegen das Fenster entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung gestiefelt, im blauen Frack mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Wärtern hatte man aufs Bett gelegt, die Stirne verbunden, sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Glied. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein Ende. Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen. Von Alberts Bestürzung, von Lottens Jammer, lasst mich nichts sagen. Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprengt. Er küßte den Sterbenden unter den heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße. Sie fielen neben dem Bette nieder im Ausdruck des unbändigsten Schmerzens, küßten ihm die Hände und den Mund. Und der Älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und man den Knaben mit Gewalt wegriss. Um 12 Uhr mittags starb er. Die Gegenwart des Amtmanns und seine Anstalten tischten einen Auflauf. Nachts gegen 11 Uhr ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwählt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne. Albert vermocht's nicht. Man fürchtete für Lottens Leben. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.